Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Glaubenspodcast Bo Glaubse. Diesen Podcast bestreite ich, mein Name ist Bernd Kniel, zusammen mit dem lieben Markus Gehling seit vergangenem Jahr, September vergangenen Jahres, ja. Und unser heutiger Gast, der kommt, ich sage das mal so flapsig, aus der anderen Fraktion, evangelischer Pfarrer seit 2022. Korrekt. In Friedrichsfeld-Spellen unterwegs. Ich sage einfach mal ganz herzlich willkommen, Rüdiger Pentschek.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin. Andere Fraktion, aber letztlich sind wir eine. Das ist schon mal das Gute.
Das ist klar.
Und als Zugereister muss ich mal sagen, ich bin ja nicht nur für Spellen-Friedrichsfeld da, sondern auch für Götterswicker mit 25%, aber immer voll da, sozusagen.
Zugereister, da kommen wir gleich drauf. Vielleicht ein bisschen erstmal was so, um dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas näher vorzustellen, bekannt zu machen, vielleicht ein bisschen was zu deinem beruflichen Werdegang. Du warst viele Jahre in Köln-Wesseling.
Genau, ich habe eigentlich studiert Theologie in Bonn und in Heidelberg. Ja. Habe dann 91 mein Examen gemacht und war dann erst in Essen, im Ruhrgebiet sozusagen. Habe da 4 Jahre in 2 Gemeinden gearbeitet und hatte dann meine erste Pfarrstelle 95 in Wesseling. War da 27 Jahre lang Gemeindepfarrer, 12 Jahre Assessor, also so auf Kirchenkreisebene. Und habe dann gesagt, ich muss mal was anderes machen nach 28 Jahren, knapp 28 Jahren. Ist ein Tapetenwechsel für mich und vielleicht auch für die anderen ganz sinnvoll.
Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen, warum nach so vielen Jahren hat man noch da richtig Wurzeln geschlagen? Warum wechselt man dann?
Ja, Wurzeln haben wir geschlagen und Kontakte bestehen ja nach wie vor. Aber ich sag mal so, so eine Gemeinde hat ja so unterschiedliche Lebenszyklen. Und ich glaube, dass ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen einfach viel gestaltet und auch geprägt habe, was sehr, sehr gut war. Und dann ist die eine Kollegin in den Ruhestand gegangen und wenige Jahre später verstorben. Der andere Kollege, mit dem ich lange gearbeitet habe, ist dann 2 Jahre vor mir in den Ruhestand gegangen. Meine allerliebste Küsterin ist in den Ruhestand gegangen. Und dann habe ich mir gesagt, nee, komm, Pentschek, du musst jetzt auch mal irgendwie was anderes machen. Und das war natürlich schon ein bisschen Abschiedsschmerz bei den Leuten und auch bei mir ein bisschen, aber ich hatte auch Lust wirklich auf was Neues.
Und dann hat sich von Wesseling, Köln-Wesseling, wir haben erstmal geguckt, ist das jetzt ein Stadtteil von Köln? Nein, das ist eine eigenständige Stadt,
das
richtig?
Das ist eine eigenständige Stadt. Die haben sich in den 70er Jahren, als so die Kommunalreform waren sie eine kurze Zeit, gehörten nicht zu Köln, und waren dann aber das gallische Dorf und haben sich freigeklagt. Aha. Köln hatte richtig Bock auf Wesseling, weil damals unwahrscheinlich viele Gewerbesteuereinnahmen eben halt flossen. Ja, nee, ist eine eigene Stadt.
Zwischen Wesseling mit dem Stadtteil oder mit dem Namen habe ich immer irgendwie den Begriff Raffinerie verbunden.
Ja, absolut. Ist ein Chemiedorf, sage ich mal. Ja. Ist aber so ähnlich von der Größe wie Förde, interessanterweise. Und ist ähnlich zergliedert, sage ich mal, in einzelne Dörfer mit starken patriotistischen Identitäten, so würde ich das mal sagen. Ne? So die Möllner sind ja so eine eigene Nummer und die in Hackes sind eine eigene Nummer und die in Schwellen sind eine eigene Nummer. Aber ich glaube, da offenbart sich auch was genuin Menschliches.
Aber trotzdem, erstmal Köln, direkt unmittelbar vor der Haustür. Weltstadt ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber eine große Stadt, eine Millionenstadt.
Das auf jeden Fall.
Und dann auf einmal an den Niederrhein.
Also ich verrate euch eins, Wesseling war mir zum Schluss zu laut. Von der Industrie, von der Autobahn, von der Straßenbahn, vom Bahnverkehr. Ja? Es war immer ein Grundrauschen und mich hat das ehrlich gesagt genervt. Und vielleicht ist das eine Alterserscheinung, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr da mitreden könnt. Auf jeden Fall habe ich mir gesagt, ich brauche was Ruhigeres.
Wie soll ich das jetzt verstehen?
Ja, ihr versteht das, glaube ich. Ihr versteht das. Und und dann haben wir uns so ein bisschen umgeguckt. Ich komme ja gebürtig aus Mörs und habe also schon auch Wurzeln so am Niederrhein, linker Niederrhein zwar. So, und dann haben wir, in Holland, in der Nähe von Alkmaar, haben wir Urlaub gemacht, meine Frau und ich. Und auf dem Rückweg sind wir, ich glaube, es war auch der Sonntag nach Ostern, 22, in Spellen vorbeigefahren und es war Staudenmarkt, so wie letzten Sonntag auch, an der Kirche in Spellen. Und Silvia sagte sofort, wow, das ist schön hier und ich fand es auch schön und dann haben wir uns das ein bisschen näher angeguckt und die Ausschreibung war dann ja schon draußen. Ja, und da habe ich mich beworben, ne? Und fand das sehr schön und finde das jetzt auch sehr schön, in Spellen zu leben. Das ist einfach ein schönes Dorf, sage ich mal, am Rande der Mommsiedlung-Niederung. Und ich genieße das, diese Ruhe und diese dörfliche Gemeinschaft. Das hat was.
Total eingelebt also.
Ja, würde ich jetzt schon sagen. Das brauchte so ein bisschen Zeit. Ich habe hier erst in der Nachbarschaft ein halbes Jahr gewohnt. Mhm. Bei sehr, sehr netten Leuten. Ich grüße euch, weil ihr wisst, wen ich meine, Freunde. Und ja, da hatte ich so eine Monteurswohnung, sage ich mal. Aber das ist eigentlich viel zu klein gesprochen. Das war eine richtig tolle Wohnung, weil das Haus noch nicht fertig war. Und dann bin ich ein halbes Jahr gependelt. Aber seit gut 2 Jahren wohnen wir jetzt im Pfarrhaus in Spellen und genießen das total.
Jetzt hast du gerade angedeutet, Teilzeitstelle. Mhm. Was muss man sich darunter vorstellen?
Also ich habe eine 100% Stelle, aber die ist aufgeteilt. Ja, ja. 75% in Spellen-Friedrichsfeld und 25% in Göttersvikerhamn. Mhm. Und da habe ich den Schwerpunkt Kita-Arbeit. Mhm. Wir haben in Göttersvikerhamn 3 Kindertagesstätten und da bin ich jetzt der Kindergartenpfarrer sozusagen, habe da auch viel Spaß dran und habe dann noch den Kindergarten in Spellen. Genau, und da bin ich dann einmal in der Woche in der Einrichtung und mache mit den Kindern viel Spaß, glaube ich, habe immer einen großen Koffer mit, den ich rumschleppe und in dem Koffer sind dann so allerlei Überraschungen und die Kinder sind dann mal ganz gespannt, was bringt der heute mit, singe viel mit den Kindern und erzähle Geschichte. Und ich finde es immer cool, wenn so kleine 3-4-jährige Kinder schon Stellung nehmen können zu biblischen Geschichten und sagen, das finde ich jetzt mal so richtig gut, ne, dass da die Sonne aufgeht oder der Engel im leeren Grab oder was weiß ich. Und die haben eine eigene Meinung. Genial, großartig.
Prima. Ja, deine Arbeit dann in Spellen-Friedrichsfeld, hast du gerade gesagt, 75%. Mhm. Mit welchen Kolleginnen und Kollegen bist du da aktiv?
Also mit Susanne Jansch, die ja schon ganz, ganz, ganz lange Pfarrerin ist in dieser Gemeinde und seit vielen Jahren auch schon Assessorin im Kirchenkreis und der Katharina Buß, die ihr ja auch schon hier im Podcast hattet. Genau. Okay. Okay. Und ja, und in Göttersvikerhamn eben halt mit Hanke Ibeken und mit Harald Eickmeier, den ihr auch schon mal hier hattet. Ja, und das ist ein buntes Gemisch an Menschen und ich finde das super, dass ich so Kollegen und Kolleginnen habe hier.
Mit den beiden Letztgenannten, mit Hanke Ibeken und Harald Eickmeier, habe ich vor ein paar Jahren mal eine Videoreihe gemacht, Menschenskinder.
Ah, okay.
Nee, Menschenkinder ohne S, Menschenkinder. Was verbindest du mit dem Begriff?
Menschenkinder. Ja, wir haben ja hier ein Claim im evangelischen Kirchenkreis Dienstlagen, da heißt Menschenskirche.
Und was ist das denn? Das hieß Menschenskirche.
Na, Menschenskirche.
Alles zurück. Wie komme ich auf? Du hast so viel vom Kindergarten gerade erzählt.
Ja, aber ich meine, es hängt ja auch zusammen. Also ich sag mal, die Menschenskinder gehören zur Menschenskirche. Und ich finde das so sympathisch, diesen Claim Menschenskirche, weil Kirche ist nie für sich, sondern ist immer für Menschen da. Und deswegen spreche ich auch so gut wie nie von kirchendistanzierten Menschen, sondern ich spreche höchstens davon, dass wir als Kirche menschendistanziert sind. Das ist eine schlechte Nummer, wenn wir so sind. Deswegen ist es gut, dass wir ja zu Menschen gehen, offen sind, Menschen teilhaben lassen. Was mich beeindruckt hat jetzt, der Papst Franziskus hat sich ja mit Straßenschuhen bestatten lassen und nicht mit diesen barocken roten Schuhen. Und das finde ich so sympathisch, ja, weil was dahinter steckt, ist ja, wir sind dazu aufgerufen, zu den Leuten zu gehen, ja. Und nicht, dass sie alle immer zu uns kommen, sondern wir machen uns auf den Weg. Das ist was sehr Kluges, das ist was sehr Evangeliumsgemäßes, etwas sehr Jesusmäßiges. Ja, und ich glaube, Jesus hätte auch seine Freude an Menschenskirche.
Definitiv. Das ist ja überhaupt ein Thema, mit dem beide christliche Konfessionen momentan so zu kämpfen haben, dass man sagt, von den Oberen, jetzt lassen wir den verstorbenen Franziskus mal außen vor, dass die, ich nenne sie mal Leitgremien der beiden Kirchen, sich immer so mehr von der Basis entfernen. Kann man das so sagen?
Da habe ich zu wenig Einblick jetzt in der katholischen Kirche, das kann ich nicht so genau sagen. In der evangelischen Kirche ist es gemischt, sage ich mal. Ja. Ich erlebe unseren Kirchenkreis als sehr nahbar, sehr nah an den Leuten, an den Gemeinden. Und ich glaube, im Kirchenkreis Köln-Süd, wo ich 12 Jahre Assessor war, auf Kirchenkreisebene gearbeitet habe, waren wir auch immer bestrebt, nah an den Gemeinden und an den Menschen zu sein. Mhm. Dass der Kirchenkreis nicht nur so ein Verwaltungsgremium ist, sondern dass es ein Teil von Kirche ist und dass wir zusammen mit den Gemeinden Kirche sind. Das war und ist mir immer wichtig und das erlebe ich hier auch bei uns im Kirchenkreis.
Mhm. Ich meine, Köln ist ja auch sehr so vom Dom geprägt. Ne? Da steht ja dieser fette Dom in der Mitte und da gibt es ja auch diesen Kardinal, der immer mal wieder in der Zeitung ist. Da ist die evangelische Kirche, glaube ich, eher in der Diaspora-Situation. Mhm. Hier ist das ja, weiß man nicht so genau. Ne? Also in Spellen ist ja auch der Spellner Dom so in der Mitte und eure Kirche musste ja lange kämpfen, dass es auch ein Kirchtürmchen geben durfte und so. Dann seid ihr wieder groß geworden. Ringsum aber waren wir Katholiken immer ganz klein und die Evangelischen waren ganz groß, aber es tut sich ja einiges, es wandelt sich ja einiges. Wie nimmst du das wahr? Du bist ja so ein Pionier, sag ich mal, der Zusammenarbeit auch zwischen euren Kirchengemeinden. Wie nimmst du das so wahr, den Wandel, den es so seit ein paar Jahren gibt, die Neuaufbrüche, die wir beobachten, vielleicht auch mit Blick auf Ökumene, wie geht es eigentlich zusammen oder geht es eigentlich überhaupt noch getrennt oder nur noch zusammen? Wie würdest du das einschätzen?
Ich sag mal, ich habe einen eigenen Weg mit der Ökumene gemacht und auch mit der Kirche. Ich glaube, ich war früher konfessionalistisch auch ein bisschen verbohrter, würde ich mal so sagen. Ja? Und ich komme ja so aus einer reformiert geprägten Gemeinde aus Moers. Und habe dann im Vikariat einen sehr lutherischen Pfarrer gehabt, wo mir sehr vieles sehr fremd war, aber wo ich so super viel gelernt habe, auch in der Liturgie und wo ich auch die klassische Liturgie der Straßburger Kyrie zu singen gelernt habe und dann auch ja, liebe mittlerweile. Und ich glaube, Gott ist vielfältig und wir tun gut daran, dass wir als Christengemeinde uns als vielfältig in der Welt begreifen. Und ich erlebe das hier, muss ich wirklich sagen, ganz positiv. Die Ökumene ist viel entspannter als im Rheinland. Es ist viel mehr auf Augenhöhe. Es ist viel geschwisterlicher, finde ich. Ja? Also ich will jetzt meine lieben Kollegen in Wesseling und Co. nicht dissen, ja? Aber man merkte schon mit Meißner und Wölki, was keine große Veränderung ergeben hat für mich. Ja, das habe ich damals auch schon prophezeit, als Wölki dann berufen wurde, hat mich der Stadtanzeiger interviewt, ich weiß gar nicht warum, habe ich gesagt, ich glaube, dass da wenig Change sein wird. So, und das hat sich schon ausgeprägt auch auf die Ökumene. Da, das ist so. Und hier ist ein anderes Klima. Entspannter, ja. Geschwisterlicher. Und das finde ich gut und ich denke mir, wir werden mehr zusammen machen in Zukunft, wie wir jetzt auch in unseren evangelischen unterschiedlichen Gemeinden, auch auf Kirchenkreisebene mehr zusammen machen, weil wir werden alle kleiner, ja, so von unseren finanziellen Ressourcen, von unseren personellen Ressourcen, auch von den Gemeindegliedern, so, und es ist schlau, Dinge zusammen zu machen und dabei eigene Identitäten zu behalten, logischerweise.
Du hast mir gerade noch mal so ein Zückerchen ausgestreut. Also als ich hier hinkam, hat mir mal jemand erklärt, was es alles für Unterschiede gab früher zwischen den lutherischen Götterswicker Hammern und den eher reformierten irgendwo in der Innenstadt. Mhm. Dann habe ich auch noch gelernt, es gibt auch noch Uniert und spielt das alles noch eine Rolle in der evangelischen Kirche? Also ich habe mir sagen lassen, die Bäffchen bei den Pfarrern, daran kann man die unterscheiden, wo die sich selber so ein bisschen zurechtfinden.
Darf ich mal eben eine Zwischenfunk erklären, dem völlig unbeleckten, was ist ein Bäffchen bitte?
Ja, das kann er ja viel besser.
Ja, okay. Ich,
ne? Also die Kindergartenkinder sagen immer, das ist ein Lätzchen. Ja,
ja,
das ist natürlich nicht ganz so, so wie bei den Richtern. Die haben ja auch die obersten Gerichtshöfe so weiße kleine Lätzchen, sage ich jetzt auch mal in Kitasprache. Okay. Das sind die sogenannten Bäffchen und ja, wir haben im Grunde genommen drei Bekenntnisstände, die lutherischen, die haben die gespaltene Zunge sozusagen. Böses Faul, böses Faul. Also sie trennen zwischen Reich Gottes und Welt sozusagen stark. Ja, und die Reformierten denken das zusammen und haben ein geschlossenes Bäffchen, Königsherrschaft Christi, also das Eins. Und dann gibt es die Unierten, die Union zwischen Reformierten und Lutheranern. Und die sind so halb gespalten. Ich bin uniert.
Lutherisch bedeutet dann extrem konservativ?
Nein, das kann man nicht so sagen, glaube ich. Also es hat was mit den alten Bekenntnisschriften aus dem 16. Jahrhundert zu tun. Die Lutheraner haben einfach einen anderen Bekenntnisbegriff, der auch viel stärker orientiert ist auf das geschriebene Wort, nämlich Confessio Augustana. Das ist so das Grundbekenntnis der Lutheraner, sag ich mal, was Melanchthon und Luther zusammen verfasst haben, 21 auf dem Reichstag in Worms, vom Kaiser, wo die Protestanten dann ihre Protestatio sozusagen zum Besten gaben. Und die Calvinisten und die Reformierten, denen ist es eigentlich viel, viel wichtiger, dass man immer im Hier und Jetzt in seiner Zeit sein Bekenntnis spricht. Deswegen sind die Bekenntnisschriften, bis auf den Heidelberger Katechismus, Genfer Katechismus und so, die sind schon wichtig, aber sie haben einen anderen Rang, sage ich mal. Ja, was uns eint als Protestanten, ist letztlich natürlich das Bekenntnis zu Jesus Christus, der in der einen Heiligen Schrift bezeugt ist. So, das ist das Urbekenntnis sozusagen. Mir ist das sehr sympathisch. Ich glaube, es wird immer wichtiger sein, dass Menschen, nicht nur Pfarrer, Pfarrerinnen, über den Glauben sprechen, sondern dass möglichst viele Menschen ihre Geschichte mit Gott erzählen können, eigene Bekenntnisse haben. Das ist nämlich viel überzeugender. Ich kriege das immer so mit in unserer Konfi-Arbeit. Ich mache mit 10 Konfi-Teamern Konfi-Unterricht einmal die Woche. Und wenn die was erzählen, was sie glauben, und wenn die beten, wir haben so einen Special Man, der betet immer, hey Gott. Ja, so würde ich jetzt nicht beten, aber für unsere Konfis ist das sehr überzeugend. Und ich muss da mal ein bisschen schmunzeln. Ja, aber es ist gut so, weil jeder hat seine eigene Sprache.
Du hast, Entschuldigung, wolltest du noch?
Ja, ich hatte noch, spielt das so für normalen Christen noch eine Rolle?
No.
Nee, ne, ich glaube auch nicht.
No. Ja. So wenig, oder ja, ich sehe das zumindest so, für viele Menschen ist auch evangelisch und katholisch nicht mehr so wichtig und entscheidend. Ja, so, ich meine, es gibt da immer so diese oberflächlichen Schablonen, dass die Evangelien angeblich progressiver sind. Das würde ich nie so unterschreiben. Nee, ich glaube, das ist auch okay und gut so. Ich glaube, das waren kontrovers-theologische Dinge, die im 16. Jahrhundert ausgetragen wurden zwischen römisch-katholischer Kirche und Luthertum und dann letztlich auch mit Calvin und Zwingli. So, Christen können sich ja manchmal nicht so gut verstehen. Im 16. Jahrhundert haben die das richtig gut schlecht gemacht, sage ich mal. So, da sind wir vielleicht ein bisschen weiter.
Ich habe noch so ein anderes Phänomen, was ich beobachtet habe, wofür ich so gar keine Deutung finde. Wir waren im Urlaub letztens mal im Eiselmeer, im holländischen Bibelbelt.
Ja.
Wir kamen also in Urk oder Urk zurecht.
Ja, und okay.
Dann fiel uns als erstes auf, in der Ferienwohnung waren 16 Bibeln. Also in der Ferienwohnung.
Mal sehen.
In jedem Schrank waren Bibeln und dann habe ich mir sagen lassen, im Dorf gab es 26 Kirchen und davon war keine was anderes als kalvinistisch. Mhm. Also es war tatsächlich ein kleines Dorf, kleiner als Förde, an jeder Straßenecke eine Kirche. Mhm. Angeblich gehen 95% der dort lebenden Calvinisten auch tatsächlich zur Kirche und zwar sonntags zweimal. Mhm. Und ich habe mit offenem Mund mir das angeguckt und mir gedacht, das kann nicht sein, das kann irgendwie nicht stimmen. Holland ist doch säkular, ist liberal, da wird sowas doch gar nicht geben. Aber ich habe mir sagen lassen, es ist tatsächlich so, es funktioniert nach wie vor. Was machen die richtiger als wir, also dass die die alle noch bekommen? Bei uns gehen 5% und die Katholiken sind ja fleißig im Kirchgang.
Bibelbelt hast du ja schon drüber gesprochen. Also das ist jetzt kein Phänomen, was man in den ganzen Niederlanden so beschreiben kann. Also da gibt es durchaus sehr säkulare Ecken. Ja, also Amsterdam zum Beispiel ist so eine säkulare Ecke. Oder wenn du in Maastricht unterwegs bist, siehst du ja auch einige Kirchen, die nicht mal als Kirchen genutzt werden, sondern als Buchhandlungen und Cafés und Hotels. Hotels und Restaurants und so weiter. Also das ist schon stark verbreitet da. Die protestantischen Kirchen der Niederlanden sind zusammengefasst seit einigen Jahren. Protestantische Kirche der Niederlande, PKN. So, und da sind auch alle miteinander dabei, die protestantischen Kirchen zumindest, weil sie gemerkt haben, dass sie alleine mit ihren Denominationen nicht mehr überleben können. Ja? Und wenn man was zusammen macht, heißt das ja nicht, dass man Identität aufgibt. Das haben die ganz gut kapiert. Und was die auch kapiert haben, ist, die sind im Pioneering ganz groß. Das heißt, was wir gerade schon so hatten, nicht lasset die Kinder immer zu mir kommen, sondern ey, wir gehen da mal hin. Und die haben viele kirchliche, innovative Pionierprojekte am Stadtrand, in Community-Centern. Also sind da sehr innovativ unterwegs, ähnlich wie jetzt so die anglikanische Kirche seit Mitte der 90er Jahre im letzten Jahrhundert, die dann ja auch Fresh Expressions und sowas gemacht haben, solche Nummern halt, ne?
Aber das ist sicherlich spannend, aber eine Erklärung dafür, warum jetzt tatsächlich in so einem oder in mehreren Dörfern das noch funktioniert mit so einer Volkskirche dieser Art?
Naja, ich glaube, es funktioniert deshalb, weil sie ein Tutto-Completo-Paket anbieten, oft von Schule, medizinischer Versorgung, Bildung spielt da eine große Rolle, dass man sich wirklich als eine Community begreift sozusagen. Und das scheint in einigen dörflichen Strukturen noch richtig, richtig gut zu funktionieren. Und das ist schon interessant, ne? Dass es eben halt dort nicht nur ums Beten und Gottesdienst geht, sondern auch, wie gestalten wir unseren Alltag, wie organisieren wir Bildung, wie organisieren wir ein Gemeinwesensystem. Das ist schon ganz spannend. Ich glaube, in Deutschland funktioniert das nicht so, ja, weil wir eine andere Tradition haben, auch so wie Kirche überhaupt aufgestellt ist bei uns, nämlich als Körperschaft des öffentlichen Rechtes, das ist alles eine andere Nummer und das ist in den Kirchen in Großbritannien und den Niederlanden eben halt anders und deswegen haben die auch andere Säkularisierungserfahrungen gemacht und sind teilweise auf dem Weg, wie man mit Säkularisierung umgeht, auch weiter als wir.
Ja, also ich glaube, man kann schon eine Menge lernen von den Niederländern. Und auch schön Urlaub machen, muss man
definitivo
sagen.
Möchte mal wieder ans Meer.
Ich habe noch eine andere Erfahrung, eine äußerst positive Erfahrung gemacht mit Niederlanden. Wir waren am Samstag in Winterswijk und dann auch am Koningstag. Ah, okay. Das wussten wir nicht. Eigentlich wäre das gestern gewesen, also am Sonntag gewesen, aber hat das einen Tag vorgezogen. Und es war wohltuend, über Straßen zu fahren, ohne Schlaglöcher. War das schön.
Ich habe auch ein oranges T-Shirt angehabt.
Ja, also, das war auch noch so eine Sache, aber das würde jetzt am Thema etwas zu weit wegführen. Der Nationalstolz der Holländer, wie toll die das alles wirklich gefeiert haben. Mindestens jeder zweite, war in Oranje gekleidet.
Ja, aber es hat schon auch was von, also ich will jetzt nicht despektierlich werden, ein bisschen was von Karneval, ne? Also aber es ist jetzt nicht so preußisch ernsthaft, der König kommt und der Kaiser.
Aber sie feiern.
Und wir wollen unseren Kaiser Wilhelm wiederhaben.
Nein, aber sie feiern und sie feiern zusammen. Und das finde ich, das alleine ist ja schon mal. Ne? Aber die Straßen, naja, gut, ein Thema für sich. Machen wir mal ein Schrittchen zurück thematisch. Du hast vorhin von deinen Kolleginnen, Kollegen gesprochen. Und da würde ich ganz gerne mal hören, was eine davon sagt.
Ich bin gespannt.
Ja, der Rüdiger, der ist jetzt seit 2,5 Jahren bei uns in der Gemeinde in Spellen. Und ich schätze sehr an Rüdiger, dass er ein Ermöglicher ist. Er motiviert Menschen dazu, mitzumachen, mitzudenken, mitzugestalten. Und vor allen Dingen bei den Jugendlichen liebe ich es, wie er sie fordert und ihnen Raum gibt, Dinge einfach mal zu machen. Jugendliche sind im Gottesdienst dabei, können spontan ein Votum mitsprechen, bereiten mit ihm Predigten vor oder gestalten eigenständig Jugendgottesdienste. Das finde ich wunderbar. Rüdiger ist ein sehr wertschätzender Mensch, das mag ich auch sehr gut leiden und mit ihm kann man viel Spaß haben. Der ist sich da auch für nicht zu schade und macht auch auf Konfi-Freizeiten lustige Spiele mit und ja. Mit Rüdiger kann man aber auch richtig ernst denken und diskutieren. Wir machen zusammen das Bibelteilen, wir treffen uns regelmäßig in einer kleinen Gruppe. Und das tut richtig gut, da einfach mal gemeinsam auf einen Bibeltext zu schauen, miteinander in der Tiefe zu gehen und Gedanken dazu zu teilen. Und ja, eine lustige Anekdote mit Rüdiger. Es gab mal einen Gottesdienst, da habe ich sehr geschmunzelt, habe mich sehr gefreut. Es war ein Outdoor-Gottesdienst. Rüdiger hatte eine neue Brille. Und diese Brille hatte die Eigenschaft, dass die Gläser sich verdunkelten, sobald es etwas heller wurde und die Sonne rauskam. Also so, dass er dann quasi im Gottesdienst, als die Sonne sich dann zeigte, eine Sonnenbrille auf hatte. Und ich hatte halt spontan einen Ohrwurm vom Gorilla mit der Sonnenbrille, der sich in meinem Kopf umformte in der Pfarrer mit der Sonnenbrille. Und ja, der ging mir den ganzen Gottesdienst nicht aus dem Kopf. Und ich ja, musste viel grinsen und viel schmunzeln. Und wir haben dann nachher auch noch köstlich drüber gelacht.
Ja, vielen Dank, Nicole. Das waren wirklich sehr wertschätzende Worte. Freue ich mich drüber.
Gibt es die Sonnenbrille noch? Die Brille mit den getönten Gläsern?
Die habe ich fast permanent auf. Ihr seht sie auch jetzt, ehrlich gesagt.
Tatsächlich, also hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, wenn ich draußen bin, schön. Dann ist es... man selber merkt das gar nicht so. Und ich bin dann wirklich auch mal so ganz normal in die Spellner Kirche reinmarschiert. Und der Henrik Lemm, unser Posaunenchorleiter, sagt dann, ey, sag mal, hast du Urlaub oder was? Ich habe das gar nicht verstanden. Ne? So, weil die Brille war so neu. Und dann habe ich da wirklich mit Sonnenbrille quasi gepredigt. Die Jugendlichen finden das sehr, sehr cool. Die Gemeindeglieder, die übrigen, die, glaube ich, haben ein bisschen erschrocken geguckt. Ich habe jetzt mir da eine zweite Brille angeschafft, dass ich dann auch klarsichtmäßig hell durch die Wäsche gucken kann, sozusagen. So ist das.
Konfi-Arbeit ist gerade angesprochen worden. Da haben wir noch was anderes.
Okay.
Von einem Mitarbeiter, von dem ich aber, jetzt muss ich den Markus in die Pfanne hauen, der hatte mir den Namen nicht genannt.
Ich habe den auch nicht, ich kenne den auch nicht.
So, dann also schon. Überraschung, Überraschung. Ja. Dann bis.
Wurde uns zugespielt.
Rüdiger, dann bist du jetzt gefragt.
Ich liebe Überraschungseier.
Gut.
Wenn ich an Rudi denke, dann kommen hier immer zwei, drei Worte direkt in den Kopf. Zum einen ist das Energie. Dieser Mann ist voll von Energie und spricht immer von seinem Flow. Das ist das zweite Wort. Wenn er in seinem Workflow ist, dann strahlt dieser Mann eine Lebensfreude aus, die einfach ansteckt und die wunderbar ist. Persönlich verbinde ich mit Rüdiger Konfirmandenunterricht und so Gebete und Andachten, die wir schon mal zusammen gemacht haben, wo wir vorher nicht groß geplant haben und uns dann währenddessen einfach zwischendurch die Bälle hin und her geworfen haben. Das ist wirklich etwas, das letzte Wort improvisieren, was wirklich gut gemeinsam geht.
Ja, ja, das war der Johannes. Johannes Weltgen, genau, mit dem ich ja ganz viele Dinge mache. Und das klappt wirklich mit ihm super gut. Das Improvisieren, ich glaube ja, Gott hat Freude am Improvisieren. To improve heißt ja Dinge verbessern. Und wenn man gut vorbereitet ist und viel auf der Pfanne hat, und Johannes hat auch viel auf der Pfanne, dann geht das gut mit dem Improvisieren.
Und dann haben wir noch einen dritten Einspieler, der zwar nur kurz und knackig ist, aber da geht es um einen Begriff, da bin ich mal wirklich gespannt, wie du darauf reagierst.
Na, schau ich mal.
Als ich angefangen habe, in der Gemeinde zu arbeiten, habe ich gedacht, ich bin wohl mit Abstand der größte Nerd hier. Kurze Zeit später musste ich feststellen, der Pfarrer ist auch nicht ohne.
Der Pfarrer ist auch nicht ohne. Der Pfarrer ist auch ein Nerd.
Ich muss jetzt mal überlegen, wer war denn das?
Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe nur einen Einspieler bekommen, leider ohne Namen. Ein Nerd.
Vielleicht ist es der irgendwie ausgeheckt.
Vielleicht ist es der Jan, ich weiß es nicht genau. Kann sein. Okay, ich bin ein Nerd, ich bekenne mich.
Wie macht sich das bemerkbar?
Ich weiß nicht, ob ich ein Nerd bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, das dürfen andere über einen sagen, aber das sollte man nicht über sich selber sagen, glaube ich. Also ich bin halt, wie ich bin, ein Vogel Gottes sozusagen unter dem freien Himmel, und manche finden den schräg. Ich komme ja aus einer Tradition, aus einer Familie, wo ich wenig christliche Prägung erhalten habe. Ja, und im Nachhinein bin ich da so richtig dankbar für, weil ich habe ein völliges Verständnis dafür, wenn Leute ohne Kirche aufwachsen.
Ja? Da muss ich gleich mal dazwischen funken. Wie bist du denn dann zur Kirche so direkt dann gekommen?
Das also ich ja auch würde sagen, Entwicklung meine Eltern waren sehr volkskirchlich, nämlich man ging nie in die Kirche, aber man war drin, so wie ganz viele. Und dann bin ich zum Konfirmandenunterricht gegangen und hatte einen Pfarrer, der mich fasziniert hat. Und warum hat er mich fasziniert? Weil er uns wertgeschätzt hat, weil er uns ernst genommen hat, weil er uns Freiraum gegeben hat, weil wir Zweifel aussprechen durften und weil wir Dinge ausprobieren durften. Ja? Der hat uns was zugetraut. Das fand ich hochspannend. Mir war der eine Nummer zu fromm. Ich habe das nie so kapiert, wie der glaubt. Aber genau das hat mich dann interessiert und ich habe Fragen gestellt und wusste dann sehr früh, dass ich Theologie studiere. Ne? Mhm. Und dann habe ich Hebräisch auch schon gelernt. In der Oberstufe bin ich da zu einem anderen Gymnasium immer gefahren. Und dann wusste ich das irgendwie so. Und dann bin ich meinen Weg gegangen. So im Glauben, im Leben, mit Menschen, mit Gott. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich sagen konnte, wie ich glaube, was ich glaube. Und ich bin mir jetzt nicht mit 100% sicher mit allem, aber ich habe mein eigenes Ding, sag ich mal. Und das mache ich halt auf meine eigene Art. Also ich glaube, ich habe wenig sakrale Sprache. Ja? Und mir ist es wichtig, in Gottesdiensten, ich darf in meiner Persönlichkeit vorkommen, ich darf ich sagen. Ja? Ich darf Geschichten erzählen. Es darf einfach sein, es darf anschaulich sein. Ich habe oft Dinge, die ich zeige. Ich male spontan im Gottesdienst. Ich stelle Menschen Fragen. Und das war für mich das große, ja, Wunder ist jetzt ein bisschen zu groß gesagt, aber die große Freude, in den ersten Monaten zu erleben, in Spellen, in dieser dörflich geprägten Gemeinde, dass man Leuten der Gemeinde einfach eine Frage stellt und dann antworten Leute. Ja? So, dann habe ich gesagt, ey, ich finde es so cool, dass ihr das tut. In meiner alten Gemeinde habe ich das auch mal gemacht und ich habe mich kaum getraut, das hier zu tun. Und dann sagten sie, wieso? Wir finden es gut und wir wurden vorher nur nie gefragt.
Da schießt mir die Frage durch den Kopf, wenn das so ist, du so offen und eigentlich auch so anders, gibt es da auch Widerstände?
Ich vernehme die so nicht. Es mag bestimmt Leute geben, denen das total auf die Nerven geht, ja, weil nicht allen kann alles gefallen, logischerweise, und in der Kirche ist es immer so ein bisschen wie auf dem Fußballplatz, gepfiffen wird immer, ja, und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir auch vielfältige Mitarbeitende haben, Fahrpersonen haben. Wir brauchen nicht immer nur Schwarzbrot-Gottesdienste, wir brauchen auch Croissant-Gottesdienste. Ich persönlich esse gerne Pain au Chocolat. Das finde ich sehr, sehr lecker. Also auch solche Gottesdienste brauchen wir. Und deswegen, also wem es nicht gefällt, der hat auch andere Menschen, wo er hingehen kann, glaube ich. Das ist in Ordnung.
Und dann gibt es ja sogar den Pfarrer Penschek in Friedrichsfeld, der einen eigenen YouTube-Kanal hat.
Ah ja. Sasa, den bediene ich ja schon lange nicht mehr, weil ich das einfach zeitlich nicht mehr schaffe. Ja? Ich habe da irgendwann angefangen, 2019, aus so einer Spielerei heraus und habe das als ein Medium für mich entdeckt, mich auszudrücken, und habe es dann vor allen Dingen in der Corona-Zeit als ein Medium entdeckt, wo ich auch andere Leute mit erreiche und wo ich die Zeit, die ich da ja auch hatte in der Corona-Zeit logischerweise, gut mit gefüllt habe. Und dann habe ich eben halt mal ein Tutorial gemacht zum Vaterunser zum Beispiel. Das waren interessante Resonanzen, die ich da auch bekommen habe. Es ist jetzt kein Kanal, wo ich irgendwie völlig viele Follower habe. Aber die gefolgt sind, für die, glaube ich, war es wichtig. Und wir haben in der Zeit mit einem sehr, sehr fitten Team, Henning, wenn du es hörst, Grüße an Wesseling, mit einem guten Technikteam viele Gottesdienste gestreamt. Und das war eine spannende, geistlich sehr, sehr intensive Zeit, weil wir in einem kleinen Team viele Dinge vorbereitet haben und dann nach diesen Videogottesdiensten auch immer noch einen Zoom-Kirchencafé hatten, wo es wirklich einen intensiven Austausch gab. So, das hatte seine Zeit, ja, in dieser Vakuumblase, in der wir alle waren in Corona. So, und jetzt merke ich einfach, ich komme da gar nicht mehr zu und ich muss das auch nicht tun. Das machen andere, glaube ich, bunter und besser mittlerweile auf Insta und Co. Und genau. Und ich wirke jetzt mehr im Analogen wieder.
Gut. Ja, in der Corona-Zeit habe ich die Erfahrung auch gemacht. Die Leute waren dankbar dafür, dass es überhaupt was gab und dass sie ihre Leute aus der Gemeinde gesehen haben.
Genau.
Und wir waren da auch super kreativ, haben da auch manchmal ein bisschen ja halt mit ganz geringen Mitteln gearbeitet, aber es sind gute Sachen rausgekommen, jetzt ist das gar nicht mehr so viel. Mir fällt gerade Julia Klöckner ein, unsere neue Bundestagspräsidentin.
Ja.
Die hat unter anderem auch wieder gesagt, die Kirche hätte sich ja in der Corona-Zeit überhaupt nicht um ihre Leute gekümmert. Und das hört man tatsächlich ja auch immer wieder aus irgendwelchen Kreisen, dass gesagt wird, Kirche hat quasi den Laden zugeschlossen, hat sich ins Pfarrhaus zurückgezogen und abgewartet, bis es wieder besser wird. So habe ich hier in Förde die Corona-Zeit gar nicht erlebt. Also wir haben relativ schnell alle möglichen Sachen ausprobiert und gemacht und getan. Wie siehst du diesen Vorwurf? Also was Frau Klöckner sonst noch so gesagt hat, ist ja noch eine ganz andere Frage. Aber so diesen Punkt, Kirche und Corona-Zeit, wenn du da zurückblickst, haben wir da alle nur geschlummert und uns irgendwie den lieben Gott einen guten Mann sein lassen? Oder gab es da doch was, was wir getan haben?
Also ich glaube, ganz viele Gemeinden haben ganz vieles getan. Ich meine, wo wir vielleicht ein bisschen geschwiegen haben, ist, wie sind wir damit umgegangen, dass Menschen in Seniorenwohnheimen sozusagen weggeschlossen waren? Wie sind wir mit Beerdigungssituationen umgegangen? Ja, wenn da der Abschied nicht möglich war, wenn da nur 5 bis 10 Leute da sein konnten. Aber ganz ehrlich, wir waren alle verunsichert und wir alle hatten auch ein Stück weit Angst. Ich weiß noch, als ich zu einer Aussegnung gerufen wurde, mitten in der Corona-Zeit, und dann standen in diesem Raum russlanddeutsche Leute, die ich gut kannte, 25 Leute, alle eng beieinander. Der eine hatte gerade seine Corona-Infektion überstanden und ich dachte, ja, hoffentlich. So, ja. Wir waren wie alle anderen auch ein Stück weit verunsichert. So. Und ansonsten habe ich das so erlebt, ich habe ganz viel draußen gemacht. Ich habe so viele Open-Air-Taufen gemacht, die viel cooler waren oft als in den Kirchen. Ja. Ja. Wir haben Trauergottesdienste draußen auf dem Friedhof gemacht und dann waren da noch 50 Leute, die standen halt ein bisschen weiter auseinander. Und da habe ich auch das Gefühl und die Wahrnehmung, dass das honoriert wurde und dass Leute das auch geschätzt haben. Naja, und auch die ganzen YouTube-Nummern, die wir gemacht haben, das ist schon cool, wenn man beim Spazieren dann irgendwie so eine 85-Jährige getroffen hat, die dann gesagt hat, Rüdiger, ich hab's gesehen heute Morgen, cool, und winkte einem dann so zu, ja. Also das ist ja auch immer so ein dumpfes Vorurteil, dass Leute mit 85 nicht YouTube aufrufen können oder so. Totaler Mumpitz, ja. Also deswegen, ich würde das nie so pauschal Kirchen vorwerfen. Naja, das andere, da glaube ich, müssen wir nicht darüber reden. Also Kirche jetzt nur auf Seelsorge zu verengen, wäre ein bisschen wenig. Ja, deswegen, dass Kirche ihren Mund auftut und auch politisch was sagt. Ja, wenn es auf der Evangeliumsspur bleibt und ist und wenn es nicht dumpf parteipolitisch ist, das muss man immer dazu sagen, ja, finde ich. Ja? Das denke ich auch. Ansonsten Mund aufmachen, bitteschön.
Ja, prima. Dann sind wir fast durch. Aber der Markus,
wir könnten noch weitermachen, hätte ich gedacht.
Ja, ja, bitte.
Wir wollen ja noch öfter podcasten. Also ja, nichts, spricht ja nichts dagegen, jemanden ein zweites Mal einzuladen.
Auf gar keinen Fall spricht da was gegen.
Ja. Aber für heute, denke ich, für die Leute, die zuhören, ist auch gut, wenn wir jetzt zum Ende kommen.
Fast. Denn der Markus hat da noch eine Überraschung. Du kennst das Entweder-Oder-Spiel.
Ich glaube.
Ja. Also du kriegst 2 Möglichkeiten, manchmal auch 3, und musst dich sehr spontan für eine entscheiden, ohne das groß zu kommentieren.
Dann geht's los.
Ne? Also entweder oder, spazieren gehen am Rhein, lieber in Götterswicker Hamm oder in Mehrum?
Mehrum.
Wenn du in Köln eine Kirche besichtigst, einen wunderschönen gotischen Kölner Dom oder eine romanische St. Maria im Kapitol?
St. Maria im Kapitol.
Urlaub in Kopenhagen oder Capri?
Kopenhagen.
Lieber Radio oder Fernsehen?
Radio.
Bist du eher ein Facebook-Typ oder ein Insta-Typ?
Insta.
wenn es mal schnell was zum Sättigen geben muss, Döner oder Currywurst oder halber Hahn?
Butter Spaghetti mit Salbei.
Ja, hört sich gut an.
Geiles Essen, geht schnell und ist lecker. Man hat es immer da. Tipp von mir.
Musikalisch im Gottesdienst, neues geistliches Lied, Lutherchoräle oder gar Gregorianik?
Neues geistliches Lied, primär.
Und bleiben wir musikalisch, Bab oder Blackfurs?
Bab.
Grundsätzlich Rockmusik oder Schlager?
Gypsy Jazz.
Gypsy Jazz. Wenn du dir eine Rolle aussuchen dürftest, Prinz, Bauer oder Jungfrau?
Alter Falter. Divers.
Ja, und zum Ende noch so eine Frage, wo du bestimmt eine Antwort drauf weißt. Scholz oder Hamann? Nee, lass mal. Ich meine, das ist jetzt zu politisch. Das vielleicht machen wir jetzt mal an der Stelle einen Punkt.
Okay. Ja, dann, Markus hat das ja richtig gesagt, das ist ganz in meinem Interesse, finde ich richtig gut, wenn wir nochmal zusammenkommen.
Ja, gerne. Es hat mir sehr viel Freude gemacht mit euch. Die Zeit geht hier ratzifatzi.
Das ist so, das ist so. Recht herzlichen Dank.
Gerne.
Und ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung, jetzt brauche ich aber Markus' Hilfe.
Ja, beim nächsten Mal haben wir Karin Zimmer zum Gespräch da von der Apostolischen Kirchengemeinde und sind dann natürlich sehr gespannt, wie sich das alles unterscheidet.
Und auch das wird wieder am ersten Sonntag im Monat sein. Jetzt die Folge mit Rüdiger kommt ja am kommenden Sonntag. Wir nehmen also jetzt heute am 28. April auf. Am 4. Mai wird dann diese Episode, die wir heute aufgenommen haben, online sein. Und die nächste mit Karin Zimmer, war richtig, wäre dann am 1. Juni.
Wunderbar.
Immer um 12 Uhr sind wir dann online. Manchmal noch schon ein bisschen eher.
Genau, wenn der Gottesdienst in der Kirche zu Ende ist. Richtig. Ne? Wie sich das gehört.
Wie sich das gehört.
Zweite Predigt.
Genau. Na, ich glaube, Predigt ist da nicht der richtige Ausdruck für.
Nein, ist ein bisschen dialogisch, aber es geht ja offensichtlich in Spellen auch so dialogisch, ne?
Ja,
dass man
genau,
gefragt wird, antworten darf.
Genau, genau. Macht ihr das auch?
Wir machen das ab und zu auch mal, ja. Ich mag das gar nicht so. Also ich habe auch gerne meine Ruhe und höre einfach zu. Da bin ich schon zufrieden. Okay. Aber manche mögen das. Ja.
Ja, ich finde ja immer, keiner muss, alle dürfen.
Ja.
Ja, und ich finde, dass das Ruhebedürfnis, was Leute auch haben, jetzt nichts mitmachen zu müssen, sehr respektierenswert.
Man erkennt das auch, wenn die nicht wollen.
Definitivo.
Okay, dann nochmal herzlichen Dank und alles Gute.
Danke,
bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Schönen Tag.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.